Heute bocken wir nochmal unsere Gemeinde auf und gucken nochmal zum Unterboden und schauen, wie es unserem Autogemeinde geht. Der letzte Teil der Predigtreihe, wo wir unsere Gemeinde auf den TÜV stellen und fragen, sind wir eine dynamische biblische Gemeinde, verbunden mit der Frage, was könnten wir tun, was sollte bei uns geschehen, damit wir so eine Gemeinde werden. Unser Prototyp, an dem wir uns vergleichen, ist die erste Gemeinde, die in Jerusalem entstanden war. Und wir haben sie in den letzten 5 Predigten genauer angeschaut. Und wir haben gesehen, diese Gemeinde war so dynamisch und so einflussreich, weil Gottes Wort Frucht bei ihr bringen konnte, weil das Wort Gottes eine fundamentierende, eine grundlegende und eine dynamische Kraft entfaltet hat. Wir haben gesehen, dass diese Gemeinde sich entwickelt hat, weil sie bereit war für Wachstum. John Stott, einer der bekanntesten Theologen des letzten Jahrhunderts, hat gesagt, es ist angelegt in der Gemeinde von Jesus Christus, dass sie wächst und wächst und wächst. Und wann immer wir denken, wir sollten nicht größer werden, weil dann kennen wir uns nicht mehr alle, da reflektiert uns diese erste Gemeinde, die schnell 3000 war, dann 5000 war. Wir sollten eine Gemeinde sein, die die Herzen und die Türen offen hat für Menschen, die Gott hierher bringt. Und wir sollten nicht klagen und stöhnen, obwohl es viel Arbeit macht, wenn die Gemeinde wächst und wächst und wächst. Das ist ihre Bestimmung. Wir haben gesehen, dass diese erste Gemeinde Dynamik bekam, weil die Lehre der Apostel im Mittelpunkt stand. Nicht irgendwelche dubiosen Lehrideen von geistlichen Kämpfen und geistlichen Sonderheiten und prophetischen Nebenwegen stand im Mittelpunkt der Gemeinde, sondern die Lehre der Apostel, die konkret meint, Jesus Christus, seine Biografie, die 4 Evangelien, das, was Jesus Christus gelehrt und was er gepredigt hat, war im Mittelpunkt dieser Gemeinde. Und sie war dynamisch, weil Jesus Christus in der Mitte dieser Gemeinde stand. Sie war viertens dynamisch, weil sie miteinander Koinonia wurde. Wir haben diesen Begriff gelernt. Koinonia aus dem Griechischen heißt zu Deutsch eine Gemeinschaft, die durch Teilhabe entsteht. Die Gemeinschaft, die Jesus Christus in seiner Gemeinde gedacht und angelegt hat, die Identität dieser Gemeinschaft, ist eine, die durch Teilhabe entsteht. Viele Leute denken, die christliche Gemeinschaft wird durch Teilnahme geprägt. Das ist ein großes Missverständnis. Die Koinonia des Neuen Testamentes entsteht durch Teilhabe. Mancher, der merkt es daran, dass er sagt, ich besuche so lange schon diese Gemeinde, aber ich komme nicht hinein. Richtig, das ist die Identität, die Jesus dieser Gemeinde gab. Wenn man Besucher bleibt, nur Teilnehmer ist, nur etwas nimmt aus dieser Gemeinde, wird man nie in den Kern hineinfinden. Denn die Identität, die Jesus ihr gab, war, dass man ein Aktionär werden muss, ein Teilhaber, ein Mitinhaber. Wir sind nämlich Erben Gottes und Miterben Christi, haben wir in dieser Gemeinschaftspredigt genauer untersucht. Und diese Gemeinschaft hatte Dynamik, diese erste Gemeinde, weil sie die Koinonia gelebt hat. Und das sollten wir auch machen. Und schließlich war diese Gemeinde geprägt vom Abendmahl. Das, was man vielleicht am wenigsten erwartet, in der letzten Predigt haben wir das Geheimnis und die Dynamik des Abendmahls beschrieben. Und ich würde es gerne jetzt wiederholen, spüre ich in meinem Herzen, aber ich lasse das, weil das war ja die Predigt vom letzten Mal. Kommen wir heute zum Abschluss. Das, was uns schließlich prägen soll, wird in Apostelgeschichte 2, Vers 42 beschrieben. Ich lese es im Zusammenhang. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Der 6. Punkt, der diese Gemeinde stark prägte, war das Gebet. Und wer will sich schon von diesem Punkt distanzieren? Christen beten. Amen. Ja, das ist, gehört ja irgendwie dazu. Ich meine, jeder Mensch betet irgendwann, die Frage nur, wie lange er braucht, um das erste Mal zu beten. Aber dass er irgendwann beten wird in seinem Leben, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Gebet hat eine besondere Rolle nun in dieser Gemeinde und dieses Gebet hat ein spezielles Profil und diesem Gebet wollen wir uns mal zuwenden. Und wir wenden uns zu auch mit der persönlichen Frage, wie sieht es bei uns in der Gemeinde aus, wenn wir jetzt diesen TÜV-Check durchlaufen, wie sieht es bei uns in der Gemeinde aus? Und weil die Gemeinde nicht irgendwie eine dubiose Organisation ist, sondern sie aus Menschen besteht und ihre Substanz aus dem, was wir gemeinsam auch mit einbringen und Jesus wirkt, entsteht, müssen wir uns auch die Frage stellen, und wie sieht es bei mir persönlich aus? So, diese beiden Dimensionen wollen wir im Blick haben. Schauen wir mal also in diese Jerusalemer Gemeinde. Wenn man die Texte liest in Apostelgeschichte 2 bis 4, 5, dann entdecken wir, dass die Gemeinde jeden Tag gebetet hat. Also Gebet war nicht einmal die Woche, Sonntag, sie haben jeden Tag gebetet. Und es wird uns gesagt, sie haben mit großer Freude und Begeisterung gebetet. Heutzutage ist es ja so, dass die Gebetsveranstaltung die am schlechtesten besuchte Veranstaltung einer westlichen Kirchengemeinde ist. In der Urgemeinde war es eine der bestbesuchten Veranstaltungen. Sie haben gerne und mit Begeisterung gebetet und alle, die wir Freikirchler sind, hört genau hin, sie haben aus Tradition gebetet. Hä? Ja, diese erste Gemeinde hat mit Freude und Begeisterung und aus guter Gewohnheit gebetet. Sie haben sich das Werkzeug von Gewohnheiten, ein mächtiges Werkzeug für Menschen. Das merkt ihr an schlechten Gewohnheiten. Wer hat schon mal versucht, eine schlechte Gewohnheit loszuwerden? Kann ich mal sehen? Also ihr wisst, wovon ich rede. Ist ganz schön schwer, oder? Überlegt euch mal, aber jetzt umgekehrt, was eine gute Gewohnheit für eine Funktion in unser Leben bringt. Wow, und so hatte diese erste Gemeinde eine gute Gewohnheit des Betens, denn sie knüpften an den jüdischen Gebetszeiten. Und dann gibt es ein Gebet in der Apostelgeschichte, das wird uns sehr ausführlich berichtet, und daran können wir das Muster und die Hintergründe und die Dynamik des Betens in der ersten Gemeinde betrachten. Und da gucken wir jetzt rein. Habt ihr Lust? Da können wir richtig was lernen. Also mir hat es so Spaß gemacht. Ihr wisst gar nicht, was ich alles schon gestrichen habe. Wenn ihr 2 Stunden zuhört, denkt, es hätten 6 Stunden werden können. Diese erste Gemeinde, die hat ja in großen und kleinen Gruppen gebetet. Sie haben laut und zusammen gebetet. Und in Apostelgeschichte 4 ab Vers 23 wird uns dieses ganz große Gebet geschildert, das wir studieren. Also ein bisschen mehr Bibellehre heute Morgen als Predigt. So eine Mischung wird's. Um dieses Gebet aber zu verstehen, müssten wir die Vorgeschichte des Gebetes betrachten. Und die beginnt in Apostelgeschichte 3. Da heißt es, Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die 9. zusammen hinauf in den Tempel. Punkt, Punkt, Punkt. Ihre Gewohnheit war es, in diesen jüdischen Gebetszeiten mitzubeten. Sie haben in Tradition, aber mit lebendigem neuen Inhalt und Dynamik gebetet. Und die Juden hatten mehrere Gebetszeiten und hier werden wir hineingenommen in die Nachmittagsgebetszeit. 9. Stunde, nach der Zeitrechnung heißt es nach 3 Uhr. Die Gebetszeit war nicht genau festgelegt auf eine Uhrzeit, da war Toleranz bestand da. 3 Uhr, da war die Mittagshitze in Jerusalem weg. Da kamen viele Leute zum Beten in den Tempel und wir wissen von der ersten Gemeinde, dass sie täglich in den Tempel und hin und her in den Häusern zusammenkamen. Jeden Tag Hauskreis. Jeden Tag Hauskreis. Und dann gingen die und jeden Tag Gottesdienst. Wow, das ist mein Traum übrigens. Wenn Gott uns eine geistliche Erweckung in diesem Land schenkt, werden wir jeden Tag nicht nur einen Gottesdienst haben. Ah, das wird eine gute Zeit werden. Betet ihr dafür? Dass Gott uns eine Sehnsucht schenkt, einen Hunger und einen Durst nach seinem Wort in dieses Volk. Wäre so toll. Wollen Gott weiter drum bestürmen. Er kann das machen. Und so waren sie also da mittags kurz nach 3 oder irgendwann nach 3 dahin und sie treffen auf einen Bettler. Und auch der Bettler, der war von Mutterleib an gelähmt und der war über 40 Jahre alt, den kannten alle in Jerusalem und der war ein Marketing-Spezialist. Der Bettler wusste, wann er betteln muss. Zur Mittagszeit, da waren so wenig Leute im Tempel, das war einfach vom zum erbettelnden Vermögen nicht sehr lohnend. Und dann war der um die Uhrzeit da kamen viele Leute und da konnte er richtig gut was zusammenbetteln. Und dann bettelt er auch unsere zwei Helden der Geschichte an, Johannes und Petrus. Die laufen dahin jeden Tag, die kennen sich, die haben ganz viel schon miteinander zu tun gehabt, zumindest im Blickkontakt. Dieser Mann war stadtbekannt. Und die gehen rein, der bettelt die an. Und wie das so oft ist im Glauben, man bittet um was, aber wird enttäuscht. Er bittet um Geld, aber die Christen enttäuschen ihn, weil Gold und Silber kein zentraler Inhalt des christlichen Glaubens ist, auch wenn manche Leute die Gottseligkeit als Mittel zum Gewinn missbrauchen wollen, sagt der Paulus. Aber es geht nicht um Geld im Christentum, muss man ganz deutlich sagen. Und so bitten sie um Silber und Gold, bittet der Bettler, aber Petrus und Johannes, obwohl sie die Führer der Gemeinde waren, waren sie nicht die Reichsten, sie hatten kein Silber und Gold. Sagen, haben wir nicht, was wir haben, geben wir dir. Jetzt kriegt der Bettler was Besseres, als was er gebeten hat. Unsere Gebetserfahrung. Wir bitten Gott aus unserer Perspektive um Dinge und denken, Gott, ich weiß, was ich brauche. Und Gott sagt immer, und ich weiß besser, was du brauchst. Und jetzt passiert, dass Gott ihm ein Wunder schenkt und für den Mann die Lebenswende herbeiführt. Der ist völlig aus dem Häuschen und alle, die das beobachten, ein guter Tag in Jerusalem, da vor dem Tempel. Ein Wunder ist geschehen. Jesus wirkt durch die Apostel ein Wunder. Die Apostel benutzen sofort die Situation, erklären, was passiert. Und weil sie zu Leuten sprechen, die sich im Alten Testament top auskennen, gibt's gleich eine Bibellehre. Nicht immer so viel von der Bibel reden. Doch, Wort Gottes hat Power. Und sofort gibt's eine Bibellehre. Und dann zitieren die durchs Alte Testament und erklären ihnen den größeren Zusammenhang. Und da geht richtig was ab. Und dann bringen sie eine Provokation für Juden, die durch ihre guten Werke und Opfer gerettet werden wollen. Und sagen, es gibt nur einen Namen, in dem das heiligt. Den Menschen ist unter dem Himmel kein anderer Name gegeben worden als der Name Jesus. Nur in dem können sie selig werden. Führen nicht viele Wege zu Gott? Nein, der Name Jesus. Gott kommt und offenbart sich in seinem Sohn, in Jesus Christus. Er ist der Weg des Lebens. Alle Religionen haben gute Absichten vielleicht, aber nur ein Weg führt nach Hause. Der Weg Jesus Christus. Und das sagen die. Das finden nicht alle witzig da vor dem Tempel. Die Situation beginnt ungünstig zu werden. Da kommen einerseits einige zum Glauben. Die Bibel sagt, die Menge wächst an dem Tag auf 5000 Männer. Plus Frauen und Kinder, die Gemeinde, die hatte locker über 15.000 Leute. Da war richtig was los in Jerusalem. Die Menge wächst und andere regen sich völlig auf. Und dann kommt es, dass Petrus und Johannes gefangen genommen werden. Wie verrückt, wie das beieinander liegt. Da passiert ein Wunder und als Ergebnis, und die predigen noch ganz toll, und als Ergebnis landen die im Gefängnis. Ich weiß nicht, das haben sich Petrus und Johannes anders gedacht. Man fragt sich auch manchmal als Bibelleser, wenn Gott das Wunder an diesen Kranken tut, warum hat er nicht die beiden vor dem Gefängnis bewahrt? Das ist unsere schlichte Logik, die wir manchmal haben, die nicht mit Gottes Logik zusammenpasst. Gottes Gedanken sind höher wie unsere Gedanken. Der Mensch, der meint mit seinem Verstand Gott begreifen zu können, der projiziert sich seinen Gott. Da bin ich sehr mit Feuerbach. Da sage ich, jawohl, alles, was ich da denke und sage, ist nur meine Projektion. Dieser Gott ist nicht mit meinem Verstand zu begreifen. Ein Gott, den ich mit meinem Verstand begreifen kann, ist nur meine Einbildung, mein Bild, das ich mir von Gott gemacht habe. Und diese Irritation findet hier statt. Petrus und Johannes erleben das Wunder, aber nicht das Wunder der Bewahrung. Sie landen im Knast. Und am nächsten Tag, die sind ganz fix, werden die vor Gericht gestellt. Das ist die Situation, die dem Gebet vorausgeht. Sie werden ins Gericht gestellt und das sind die Obersten vom Rat und die obersten geistlichen Experten vorhanden. Das sind Leute, die Macht haben in Israel. Wenn die was sagen, die können über Leben und Tod entscheiden. Und wer das die Bibel weiterliest in der Apostelgeschichte, weiß, dass der Stephanus mit seinem Leben bezahlt, der Jakobus mit seinem Leben bezahlt und viele andere folgen. Das ist jetzt hier kein so ein Unterhaltungsspiel. Da geht's wirklich um Leben und Tod. Und dann werden sie vor dieses Gericht gestellt und unsere zwei Helden stehen da und sagen, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Petrus, Johannes, langsam. Kann man das nicht auch ein bisschen diplomatischer formulieren? Jungs, ihr redet euch um Kopf und Kragen. Was macht ihr da? Die Typen, die halten richtig drauf, die lassen sich nicht einschüchtern von diesen Experten und von den Mächtigen in Israel. Sie lassen sich nicht einschüchtern. Ich lese euch mal da noch einen kurzen Satz aus Apostelgeschichte 4, Abvers 18 vor, wie die Jungs, nur dass wir mal ein Feeling haben, wie die Typen drauf sind. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, also die hatten da diesen Disput, diese Auseinandersetzung, die Kerle, die bleiben bei ihrer Position, die werden rausgeschickt, der Rat berät und jetzt kommen sie wieder rein. Das ist die Szene. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten, Halleluja für so Typen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Und als sie es auf jeden Fall, und es ist uns auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Ratsmitglieder drohten ihn daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Das sind unsere Helden. Es ist nicht toll, dass wir solche Kerle haben, die uns im Glauben vorangegangen sind, Vorbilder, die nicht um ihres eigenen Vorteils willen da agieren, sondern die mutig und klar Position beziehen. Und das ist die Szene. Und die Reaktion ist dann das Gebet. Und da gehen wir jetzt miteinander rein. Das Gebet läuft nach dem Muster eines frühjüdischen Gebetes ab, für alle, die ein bisschen mehr Hintergrund haben wollen. Das beginnt mit einer Anrufung Gottes, dann mit einer Bekanntmachung, wer dieser Gott ist, dann mit der konkreten Bitte und dann schließt das Gebet ab. Das ist das Muster jüdischen, frühjüdischen Betens. Und wenn wir dieses Gebet anschauen, dann will ich euch vier Stichworte geben, die das Zuhören leichter machen. Wir werden in dem Gebet eine Grundeinstellung kennenlernen. Wir werden einen Blick in das Gottesbild werfen, das diese Beter haben. Wir werden ihr Geschichtsverständnis betrachten und dann in ihre Selbstlosigkeit als Konsequenz hineinschauen. Diese vier Dinge leiten uns. Jetzt fangen wir mal an mit ihrer Grundeinstellung. Also jeder, der eine Bibel hat, kann Apostelgeschichte 4 ab Vers 23 aufschlagen. Wer eine Bibel sucht, kann ja sich neben den Christen hier setzen. Gut, Grundeinstellung, Gemeinschaft, Vers 23. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, es war nochmal gut gegangen, gingen sie zu ihren Mitchristen. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu ihren Mitchristen. Die Geschichte beginnt, dass die lebensbedroht wurden und ihr erster Weg ist zu den anderen Christen, weil sie Koinonia leben, weil sie miteinander verbunden waren, weil sie zusammengehörten. Petrus und Johannes treffen hier Christen an, die bereits im Gebet waren. Die haben sich ein paar Tage unbezahlten Urlaub genommen und haben gesagt, Leute, jetzt gilt's. Petrus und Johannes sind in Not und ihre Not ist unsere Not. Ihr Thema ist unser Thema. Das ist uns nicht egal. Ich cancel jetzt mal den gebuchten Urlaub. Jetzt brauchen die Typen mich. Und dann treffen die sich zum Beten und irgendwie wissen Petrus und Johannes, wo die sich treffen und gehen direkt schnurstracks dahin. Und sie erleben diese Teilhabe, dieses Verbundensein, das Füreinander-Dasein. Die haben Leute in ihrer Notsituation, wo sie hingehen können. So viele haben solche Leute nicht, weil sie sich nie in eine Verbindlichkeit begeben haben. Und wenn es dann knallt, ist keiner da. Dann sagt man, ja, ich habe niemanden, der für mich betet. Niemand interessiert sich für mich. Petrus und Johannes haben das nicht sagen müssen. Die hatten Leute, die sich für sie interessierten und die für sie gebetet haben. Und Petrus und Johannes waren Leute, die sich für andere interessiert und für andere gebetet haben, oder? Die haben das gelebt. Und so entsteht hier Gemeinschaft. Die Woche habe ich unsere Gretel Walter im Krankenhaus besucht, die seit 10 Wochen, 9 Operationen, 10 Wochen schon im Krankenhaus. Das macht einen mürbe. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist wirklich eine harte Nummer. Und für die Angehörigen wird es irgendwann auch sehr, sehr mühsam, im Gebet dran zu bleiben und zu vertrauen, dass es gut ausgeht. Denn immer wieder wurde es schlimmer und schwieriger in ihrer Krankheitssituation. Es ist zermürbend. Jetzt komme ich in das Krankenzimmer und treffe eine Frau an, die mich anlächelt, die eine gute Grundlage Lebenslage in ihrem Leben hat. Und ich komme ins Gespräch und sage, wie geht's dir? Woche um Woche wird es die Last größer, über die Länge kommt ja die Last in sowas. Sagt sie, das sind so viele Leute, die mich anrufen und besuchen und für mich beten. Dieser Tage sind meine Kinder, denen wurde es langsam zu viel, immer zu beten und zu beten. Und dann zu wissen, da stehen viele andere hinten dran, die in diese Gebetslücke eintreten. Und sie können mal einen Moment verschnaufen, das sind andere da, die sie durchtragen. Die beten uns jetzt durch, während unsere Kraft ausläuft. Und Gemeinschaft klappt. Ich habe gedacht, das ist fantastisch zu hören von jemandem, der so viele Jahre da ist. Jemand, der kurz da ist, sagte mir neulich in einem Gespräch. Und dann kam ich in eine Krise und dann hat der ganze Hauskreis, in dem ich bin, der hat sein Treffen umgelegt, ist zu mir nach Hause gekommen, hat mit mir gebetet, war für mich da, hat den Abend für mich investiert und ermutigt. Da denke ich, das ist Gemeinde. Leute, wir leben da Koinonia, ihr seid super. Mann, das noch viel mehr, oder? Das ist unsere Zukunft. Halleluja. Und das erleben die Typen da. Also ihre Grundeinstellung, die dem Gebet vorausläuft, erstens, sie leben in Gemeinschaft. Und dann geht die Grundeinstellung weiter. Sie gingen zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Ich treffe jetzt hier Realisten. Diese Typen haben eine Bedrohung bekommen. Unsere Apostelfreunde stehen richtig unter Strom, aber sie behalten kühlen Kopf. Die gehen zu den Mitchristen und dann wird nicht die Realität wegdiskutiert. Wird nicht gesagt, es ist nicht real oder man gebietet es weg oder man betet es weg oder glaubt es weg, sondern die schauen sich die Fakten an. Christen sind nämlich Realisten. Die haben Rückgrat und gerade als Gemeinschaft haben sie Rückgrat, einen offenen, konkreten Blick auf die Fakten zu werfen. Und genau das machen die Typen. Als ich das las, fiel mir jemand ein, den ich bei einem national-missionarischen Projekt traf. Ich war in einem Team gewesen, wir haben bundesweit eine Aktion vorbereitet, wo 60.000 Leute kamen und wir waren so ein kleines Vorbereitungsteam und da saß einer am Tisch, der hatte so einen Hals gehabt, so einen Hals. Und wir alle so, was ist denn da los? Der hatte einen Tumor an der Halsschlagader. Und da sitzt man so und dann plant man dieses große Treffen und wie das alles so läuft. Und irgendwann ist man sich persönlich näher und dann haben wir gefragt, sag mal, was ist mit deinem Hals da? Da ist nichts. Ja, doch, du, so ein Ding hast du da. Nee, da ist nichts. Da war mal was, aber da ist nichts mehr. Wie jetzt? Da ist doch so ein Ding. Nee, du, ich bekenne nichts Negatives. Da war mal was, da ist nichts mehr. Doch, da ist ein richtig fetter, so ein Klotz. Nee. Und dann haben wir es dann irgendwann aufgegeben. Der gehörte zu einer Glaubensrichtung, die sagte, was du bekennst, bekommst du. Man hat so Kontrolle über Gott. Name it and claim it, war so ihr Slogan gewesen. Du musst benennen, was du willst und dann nimmst du dir von Gott. Und weil Gott an das Prinzip des Glaubens gebunden ist, kann Gott sich nicht mal wehren. Du kannst als Glaubender alles von Gott bekommen. Und die Souveränität Gottes ist ausgeschaltet. Wenige Wochen später ist der in Hamburg auf der Straße mit so einem Ding, das ja nicht da ist, und bricht zusammen auf der Straße, wird mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren und stirbt. Ich dachte, das ist nicht neutestamentliches Christsein. Das hört sich unglaublich glaubensvoll an. Da wird man was zum glaubensmäßigen Zwerg, wenn man sowas hört. Aber hier haben wir eine richtig gläubige Korrektur in dem Gebet. Die schauen sich die Realitäten an. Sie berichten, was die führenden Leute gesagt haben und die Ratsältesten. Und genau das gucken sie sich an. Und in Deutschland würde man jetzt anfangen zu diskutieren. Wie muss man das bewerten? Wie ist eine geschickte Vorgehensweise? Was wäre klug? Hat jemand schon mal Erfahrung mit dem Thema gehabt? Hohen Rat, weiß ich. Was macht man da jetzt am besten? Und die Reaktion sieht anders aus. Vers 24. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie. Was machen Menschen, wenn sie schwierige Realitäten in ihrem Leben entdecken? Sie nehmen das und bringen es zu Gott. Was mache ich, wenn Leid in mein Leben kommt? Wenn eine Ehe zerbricht? Wenn Krankheitsnachrichten mich erschüttern? Wenn mein Beruf auf der Kippe steht und die Kündigung droht? Wenn ich nicht mehr weiter weiß und mir die Sicht verloren geht? Was mache ich in so Situationen? Ich nimm es und bringe es zu Gott. Diese erste Gemeinde hatte die Grundeinstellung gehabt, dass egal was in diesem Leben passiert, es gehört zu Gott. Und dann heißt es, alle gemeinsam, sie sind beieinander, erhoben einmütig ihre Stimme. Und den liberalsten Kommentar, den ich in meinem Regal habe, der ist wissenschaftlich, aber in vielen Aspekten sehr, sehr gut. Deswegen lese ich ihn mit Messer und Gabel immer und profitiere sehr davon. Der sagt zu der Stelle, dass sie eine chorische Rede begannen. Was ist da passiert? Eine chorische Rede. Die haben alle zusammen gleichzeitig gebetet. Sie erhoben gemeinsam ihre Stimme zu Gott. Alle klinken sich ein, alle lassen sich bewegen, alle identifizieren sich. Alle hängen sich rein, da ist keiner, der sagt, du Petrus, warum musstest du auch so offensiv predigen? Und als die vielen Leute da waren, da ist doch der Gaul mit dir durchgegangen. Hast du nicht, weißt du nicht mehr, wie Jesus die 10 Aussätzigen geheilt hat? Hat er nicht gesagt, keine große Kulisse, geh leise zu den Priestern und zeig dich. Mensch Petrus, du hättest dich mal an Gottes Wort halten sollen. Keiner fällt ihm in den Rücken. Alle erheben gemeinsam ihre Stimme zu Gott. Sie sind beieinander und sie beten in Einheit. Sie beten in Einheit. Einheit ist so ein großes Geheimnis der christlichen Gemeinde. Im Psalm 133 heißt es, dass wo Brüder in Einheit zusammen sind, dass dort Gott den Segen hin befiehlt. So sagt es eine Übersetzung. Der Segen ist dahin befohlen. Und in Matthäus 18, Vers 19 heißt es, wenn zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen und um etwas bitten in Einheit, dass Gott es ihnen geben wird. Wo immer Christen eins werden, ist eine starke Energie und Kraft da, eine starke Präsenz Gottes. Deswegen ist es dem Feind so wichtig, dass wir uneins werden. Und die Uneinheit kommt nicht durch große Probleme, sondern durch die kleinen Steine im Schuh. Wenn man läuft, tut es irgendwann weh und es stört. Die Einheit können wir nicht schaffen und müssen wir nicht schaffen. Sie ist uns geschenkt. Unsere Aufgabe ist, die Einheit zu bewahren, sagt der Apostel Paulus. Und so beten sie. Sie beten in Gemeinschaft, in Einheit. Und was ist der Punkt, auf den sie sich einig sind? Man kann das aus dem Umfeld dieser Bibeltexte ableiten. 4 Dinge. Sie sind sich einig darin, dass man Gott mehr gehorchen muss als Menschen. Sie sind sich zweitens einig darin, dass sie nicht schweigen werden von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Zeugnis. Sie sind sich drittens einig darin, dass sie Gottes Wort weitersagen, lehren werden, egal was die Drohungen sind. Und viertens, sie werden die Ehre Gottes suchen. Und darin sind sie sich einig. Und dann machen sie sich auf und beten. Haben wir diese Einstellung? Sind diese Grundeinstellungen, ich bin Teil der Gemeinschaft, ich werde die Realität nicht ignorieren und ich werde mich richtig zu Gott wenden und in Einheit mit den anderen, das war die Grundeinstellung dieser ersten Gemeinde. Und diese Grundeinstellung, die wurde geprägt von einem Gottesbild. Vers 24, zweiter Teil, sehen wir dann das Gottesbild. Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Sie schauen, sie haben ein Problem, eine Herausforderung und ihr Blick geht zu Gott. Die Not, die Mächtigsten des Landes bedrohen sie und sie schauen zu diesem Gott. Sie bringen es im Gebet zu dem Gott und dann schauen sie ihn an, wer er ist. Und im Grundtext steht hier für große Herrscher ein Wort, das bei uns nur noch negativ gebraucht wird in unserer Zeit. Das heißt Despotes, Despotes, Despot. Und es heißt zu Deutsch uneingeschränkter Herrscher. Und die Ironie dieser sprachlichen Figur hier im Text, die Mächtigen haben sie bedroht. Und die sagen, du uneingeschränkt Mächtiger. Was ist das für eine Perspektive? Egal was kommt, egal wie mächtig es scheint, es gibt einen, der ist uneingeschränkt mächtig. Und dann wird er beschrieben als der Schöpfer. Du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum. Und es erinnert mich an Daniel 11, Vers 32b. Euch auch? Ja, das ist eine Bibelstelle, die müsst ihr auswendig können. Die ist der Hammer, die leitet mich seit 30 Jahren. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Daniel 11, Vers 32b. Da steht, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Leute, die Gott nicht kennen, sind passiv. Die werden wie das Kaninchen vor der Schlange. Die Leute, die ihren Gott kennen, die werden sich stark erweisen und die werden handlungsfähig bleiben. Wir Christen sind nicht Typen, die die Hände in den Schoß legen. Beten heißt nicht, sich zu drücken vor den Realitäten, sondern die Realitäten zu nehmen. Diesem uneingeschränkten Machthaber sie hinzuhalten und zu wissen, wer er ist. Dieses Gottesbild prägt sie. Sie sagen, du bist der Schöpfer Gott. Und dann beten sie weiter und sagen, und du bist der Herr der Geschichte. Das ist ihr Gottesbild. Der Herr der Geschichte ist er. Könnt ihr noch einen Augenblick? Zeit ist ja schon fast abgelaufen. Ich brauche noch ein bisschen. Okay? Vers 25. Du bist es auch, der durch unseren Vater David deinen Diener geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Diese Gemeinde, die beschreibt, wer Gott ist, sie proklamiert ihr Gottesbild und sagt, du bist der Schöpfer, du bist der uneingeschränkte Machthaber und du bist der Herr der Geschichte. Und in der Geschichte, und dann zitieren Psalm 2, habt ihr gleich gesehen, gell? Das ist Psalm 2, was hier zitiert wird. In der frühen Kirche war klar, das ist ein messianischer Psalm. Und dann zitieren sie ihn. Wieso können die den eigentlich aus dem Stand zitieren? Leute, die lesen richtig in der Bibel. Ein Jude, der hat ganze Teile vom Alten Testament schon mit 6, 7 Jahren auswendig gekonnt. Gottes Wort war präsent. Und als der Heilige Geist kam und dieses Wort Gottes elektrisiert hat, da war Energie da. Und so beten sie Gottes Wort, sie beten nicht ihre eigenen Gedanken, sondern die prophetische Wirklichkeit. Und sie kennen sich in der Schrift aus und sie stellen ihr Erleben in diesen Zusammenhang. Und das bringt uns zum Geschichtsverständnis. Vers 27 lesen wir und sagen, da beten sie, und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Sie haben das prophetische Wort. Sie sehen Gott als den Schöpfer und als den Herrn der Geschichte. Sie erleben was und jetzt bringen sie ihr Erleben in diesen größeren Zusammenhang, in den größeren Kontext. Und sie sagen, alle Geschichte ist am Ende Heilsgeschichte. Alle Geschichte ist am Ende Heilsgeschichte. Hinter dieser Wirklichkeit läuft eine andere Wirklichkeit. Und alles, was in dieser Wirklichkeit geschieht, gebraucht Gott. Und egal, wie die Dinge sich wenden, wie Menschen das steuern, Gott ist da und er wird es nehmen und er wird seine Geschichte machen. In der Mitte seiner Geschichte steht Jesus Christus. Zu begreifen, was diese Welt soll und wo sie sich hinorientiert, kann man nur, wenn man Christus versteht. Diese ersten Christen sehen das Leben durch Gottes Brille. Und sie sagen, Gott, du kommst zum Ziel. Vers 28. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Diese Typen beten in der Überzeugung, am Ende wird Gottes Plan sich durchsetzen. Egal was passiert, ob das ganz schlecht ist oder fantastisch, Gott wird seine Ziele erreichen. Es hing mit ihrem Gottesbild zusammen. Du bist der Schöpfer, du bist der Herr der Geschichte und die logische Konsequenz ist, egal was in der Geschichte geschieht, Gott wird es nehmen und wird es formen. Fällt euch da ein Bibelvers ein? Römerbrief vielleicht? 8. Kapitel, klingelt was? Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken. Unsere Hauptpriorität ist, in unserer Liebe zu Gott immer mehr zuzunehmen, so richtig leidenschaftliche Typen zu werden. Das ist der entscheidende Punkt. Und egal, was in unserem Leben passiert, es muss durch diesen Filter Gott, und Gott wird alles nehmen und formen und gestalten, dass am Ende seine Absichten in unserem Leben durchkommen. Halleluja. Das ist eine starke Lebensperspektive. Und aus der Perspektive beten sie. Und weil sie das sehen und weil sie das glauben, weil sie die Grundeinstellung haben, weil sie dieses Gottesbild haben und Gott nicht nur ein Helfer in schwierigen Zeiten ist, sondern der Herr des Himmels und der Erde, der Schöpfer aller Dinge. Und weil er der Herr der Geschichte ist und lasst die Völker toben und die Machthaber sich verbünden gegen den Herrn und seinen Gesalbten, Christus, die Mitte der Geschichte, er wird doch am Ende seine Absichten verwirklichen. Und weil das alles stimmt, beten Sie jetzt. Und ihr müsst euch überlegen, das war alles, das gehört zu dem Gebet, aber jetzt erst kommen Sie zur Bitte. Und diese Bitte, die ist unglaublich. Vers 29. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Immer noch sind sie in der Realität. Wir bekommen gedroht, Herr. Aber nicht wir hören ihr Drohen und lassen uns ängstigen, sondern Herr, höre du ihr Drohen und hilf uns als deinen Dienern. Oh, wie sehen sie sich Gott gegenüber? Gott, der Schöpfer und der Herr, wir die Diener. Und hilf uns deinen Dienern, hilf uns heraus aus dieser misslichen Lage. Bewahr unser Leben, bewahr die junge, kleine Gemeinde, die so ein Pflänzchen ist und deiner Fürsorge bedarf. Herr, schau nach uns. Beten sie nicht. Hier heißt es, und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Nicht die Bewahrung in der Not, nicht der Schutz vor den Gegnern, nicht das eigene Wohlergehen oder der Erfolg der Ortsgemeinde. Gottes Botschaft soll Erfolg haben. Und ihr Teil, bitte hilf uns, dass wir unerschrocken und furchtlos diese Botschaft weitergeben. Das ist ihr Gebet, ihre Bitte, aber nur 50%. Es gibt noch zweite 50%. Das ist ihr Teil. Und dann kommen wir wieder, wie das Gottesbild sich hier auswirkt. Vers 30. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Gott zeige dich. Gott offenbare dich. Leute, das ist dringend unser Gebet. Gott zeige dich. Wir wollen furchtlos und unerschrocken. Wir wollen zu Dienern werden unserer Gesinnung. Wir wollen in der Gemeinschaft sein. Wir wollen dich auf dem Plan haben als den Schöpfer und Herr der Geschichte. Und alles, was in diesem Leben passiert, muss bei dir vorbei und wird durch dich einen Sinn bekommen. Und deswegen gebe ich mein Leben hin. Gib mir Furchtlosigkeit, gib mir Unerschrockenheit. Nimm mir die Angst, mach mich klar. Herr, ich will weiter sagen, was du mir gegeben hast. Und dann erweise deine Macht. Nicht zum Bösen für die Menschheit, sondern zum Guten. Lass Wunder geschehen, lass Menschen gesund werden, lass Menschen berührt werden von dir. So beten die. Und Gott antwortet, wie er immer antwortet, wenn Menschen so beten. Die Städte erbebte. Wir erleben es ja auch manchmal, wenn hier so ein Güterzug vorbeifährt. Aber da wird die Städte, die wird erschüttert. Wie Mose, als Gott sich auf dem Berg Horeb offenbart hat. Wie Elia, als Gott an ihm vorbeizog. Wow, wie Paulus und Silas, wenn sie im Gefängnis sitzen. Und es wird erschüttert und ihre Fesseln sprengen sie, wenn Gott sich zeigt. Woher hat diese Gemeinde diese Dynamik gehabt? Es war eine Gemeinde, die war ja von Jesus bewegt. Und sie hatte eine Grundeinstellung zueinander gefunden gehabt. Und sie hatte miteinander ein Gottesbild. Sie sah Gott als den Allmächtigen, als den Herrn und als den Herrn der Geschichte. Sie hatte ein Bild vom Leben entwickelt. Gott würde die ganze Geschichte steuern. Und alles benutzen, um es zum Guten zu bringen. Und sie hat eine Selbstlosigkeit entwickelt, weil diese Grundeinstellungen da sind, weil Gott Gott ist, weil die Geschichte ihm dienen muss. werde ich zum Diener. Könnt ihr euch vorstellen, dass so eine Gemeinde vollmächtig betet? Ah, ich träume davon. Träumt ihr mit? Ich sage euch was, wir werden so eine Gemeinde. Wir sind es noch nicht, okay, geben wir ehrlich zu. Wir bleiben auf dem Weg. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo Gottes Wort Dynamik entfaltet. Es geht nicht von einem Menschen aus, nicht von irgendeiner Organisation. Gottes Wort, der Heilige Geist wird es lebendig machen. Wir werden eine Gemeinde sein, die sich weiterentwickelt und wächst. Wir werden eine Gemeinde sein, in der die Lehre der Apostel Mitte ist. Wir werden uns nicht öffnen für irgendwelche komischen Lehren, egal was die Gesellschaft an Zeitgeist uns aufdrückt. Wir werden eine Gemeinde sein, die sich verbindet in Koinonia, oder? Teilhaber oder nur Teilnehmer? Teilhaber, oder? Koinonia. Und dann werden wir miteinander dieses Abendmahl feiern und wissen, wir sind die Begnadigten. Und egal, was zwischen uns passiert, wir können die Versöhnten sein, weil uns Gnade gegeben ist. Wir können einander vergeben. Und dann werden wir die Gemeinde sein, die betet, deren Herz verändert ist, die Gott in der Mitte hat. Und sie wird beten, dass Estlingen erschüttert wird von Gottes Gegenwart. Wollen wir so eine Gemeinde werden? Lasst uns aufstehen.